Hallo zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parlando. Heute zu Gast in Südmähren. Ich habe das große Vergnügen, dem derzeit vielleicht gefragtesten Sänger seiner tschechischen Heimat zu treffen, um mit ihm über seinen spannenden Weg zu sprechen. Er backt keine kleinen Brötchen. Und so verwundert es auch nicht, dass sein professionelles Debüt mit nur 19 Jahren auch direkt an höchster Stelle stattfand, dem Nationaltheater in Prag. Dort erarbeitete er sich das Repertoire, das ihn in kürzester Zeit an die internationale Spitze katapultierte und ihn zum Publikumsliebling in Salzburg, Wien, New York, Chicago und natürlich auch Prag werden ließ. Aber was mich besonders an ihm fasziniert, ist die Tatsache, dass er dabei immer die Bodenhaftung bewahrt hat. Man wird wohl kaum einen entspannteren und unkomplizierteren Kollegen als ihn kennenlernen. Ich freue mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat und uns an seinem Weg teilhaben lässt. Ich begrüße ganz herzlich den wunderbaren tschechischen Bariton Adam Plachetka.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich danke dir. Dir ein Etikett zu geben, ist wirklich schwer. Also ich meine, ausgebildet als Bass, der Bariton wurde immer mehr und mittlerweile bist du eigentlich schon im Kavaliersbariton angekommen. Marcello, Barbier, was bist du?
Ja. Ich habe so lange überlegt, dass ich dann am Ende gesagt habe, dass ich das nicht mehr überlegen will. Es ist schwer und man soll sich in irgendwie eine Schublade reintun, aber das war mir nie lieb und es war nie meine eigene Sache, weil ich dachte, ich will die Rollen singen, die mir passen und es ist mir wurscht, ob das jetzt traditionsweise jemand anderer singen sollte. Wenn das in der Besetzung mit den Dirigenten, mit der Regie passt, dann finde ich, dass sich niemand limitieren sollte.
Ja. Also für dich sind da einfach Grenzen unnötig auch, ja?
Nicht ganz, weil ich weiß, wo ich meine Grenzen habe, wo sie liegen. Aber ich finde, man muss nicht die gleichen Grenzen wie die anderen haben, weil jede Stimme ist anders und es ist wichtig, die Rolle immer zu durchsingen, ein bisschen einstudieren, bevor ich entscheide, ob ich sie mache oder nicht. Und dann, ob das als Bass beschrieben ist oder als Bariton, finde ich wirklich das Letzte, was mir wichtig ist.
War das bei dir immer schon so, auch schon in der Ausbildung, oder hat sich das dann wirklich ergeben, diese Vielseitigkeit?
Na, es war teilweise so, dass ich ganz jung angefangen habe. Ich habe mit 14 die Aufnahmeprüfungen am Konservatorium gemacht und habe dann mit 15 schon studiert und die Stimme war noch nicht ganz gebacken. Und ich habe eigentlich als Tenor angefangen in dem ersten Jahr.
Tatsächlich?
Und dann ging es über Bariton zum Bass und dann wieder Richtung Bassbariton. Und ich denke, es war teilweise, weil ich die Höhe nicht ganz sicher hatte. Und es war eine Sicherheitssache in der Zeit, mich als Bassbariton zu nennen, ja, ja. Weil ich halt nicht in Carmina und Barbiere besetzt werden wollte. Und das war immer eine gute Ausrede, dass ich irgendwas Hohes nicht singen kann, weil ich halt Bassbariton bin und es geht leider nicht. Und seitdem, muss ich sagen, in den letzten 5 Jahren, mehr oder weniger, fühle ich mich auch oben wohler als früher. Und jetzt denke ich, kommt langsam die Zeit. Ich würde es nicht Fachwechsel nennen, aber halt Fachausbreitung, Entwicklung. Ja. Weil ich immer noch gerne die Mozart singen möchte, die ich immer gesungen habe und habe noch ein paar Leporellos und ein paar Figaros vor mir. Mhm. Also ich denke, es ist langsam Zeit, sich irgendwo weiter zu kehren. Mhm. Aber jetzt im Moment ist die Tiefe Gott sei Dank immer noch dort. Ob sie in ein paar Jahren verschwindet, werden wir sehen. Aber hoffentlich wurde die Stimme nur länger, erweitert, nicht höher.
Du bist geboren in einer der schönsten Städte, wie ich persönlich finde, nämlich in Prag. Was bedeutet dir Heimat und auch deine Prager Heimat?
Ja, es bedeutet mir viel, aber ich bin jetzt kein Nationalist und ich habe so viel gereist in meinem Leben, dass ich eigentlich, würde sagen, immer zu Hause, immer überall zu Hause bin, oder ich probiere es wenigstens.
Also flexibel bist du,
ja? Ja, irgendwie in dem Sinne, dass ich finde es lächerlich, ob das jetzt Prag gegen Brünn ist oder Tschechei gegen Slowakei oder Deutschland, Österreich oder Europa, Amerika. Ja. Wurscht, wie groß die Städte oder die Länder sind, ich denke, wir sind nie groß genug und wir sollten für alle anderen auch Platz im Herzen haben.
Wow, schön gesagt.
Und ich finde halt immer einfacher und immer besser, sich nicht gegen irgendwas zu stellen, sondern halt das Ganze immer umarmen. Und wenn man alles als eigenes nimmt, dann ist die Welt eine schönere Stelle, finde ich.
Mein Gott, so große Worte gleich zu Beginn des Gesprächs. Ich bin ganz überwältigt. Toll. Wie ist der junge Adam Plachetka zur Musik gekommen?
Eigentlich würde ich sagen über Kinderchor, weil ich in dem Prager Kinderchor fast die ganze Grundschule gesungen habe, ab der, denke ich, dritten Klasse bis zum Konservatorium. Da musste ich leider aufhören, weil es nicht gut mit der klassischen Technik zusammenging. Aha. Ich war entweder in der Schule zu zart oder im Chor zu laut. Also dann ging es leider nicht weiter, aber die 7, 8 Jahre, die ich dort erlebt habe, waren super, und auch wegen einem Freund, der Hornist ist und der schon am Konservatorium studiert hat, vor mir. Nur eigentlich wegen ihm bin ich zum Konservatorium gegangen, und der Gesang war halt fast, würde ich sagen, ein Zufall, weil ich nichts gut gespielt habe und wollte zu der Schule gehen, und er sagte, ja, du singst im Chor, du könntest vielleicht singen, oder? Und ich habe es probiert, und die haben mich, was ich später herausgefunden habe, als allen Letzten angenommen,
okay,
weil ich nichts konnte, aber auch nichts Falsches von der Geschichte in mir hatte. Also die sagten, okay, der ist jung, wir haben nicht so viele Buben, und wir werden schauen, ja, ob das geht, ob das irgendwas wird.
Und das ging dann doch recht schnell schon sehr gut, oder?
Ich hatte wirklich viel Glück mit meinem Professor, der Herr Ludwig Löbel, der jetzt leider letzten Winter gestorben ist. Der hat mir super abgeschätzt und hat mich sehr gut geführt. Technisch, aber auch jetzt als einen jungen Mann, der sich nicht gut auskennt, nicht weiß, was er mit dem Leben machen soll. Ja,
aber er hat dich trotzdem ernst genommen.
Und absolut, gegeben, absolut. Ja. Aber der hat mich genau richtig gepusht, damit ich arbeiten will und damit nicht zu viel davon habe, damit ich nicht irgendwie gegen ihn dann presse. Also es war alles toll, und ich muss sagen, auch viele von seinen Raten habe ich dann viel später kapiert, auch wenn ich schon irgendwie Zusammenhang mit der Praxis da spürte.
Mit der Reife dann kam die Erkenntnis.
Sachen wie, wenn du mehr klingen willst, dann musst du ein bisschen weniger zurückziehen, ein bisschen weniger singen, weil die Obertöne dann stärker sind.
Aber ja, solche Sachen versteht man erst, wenn man es dann in dem Moment braucht und rausfindet, wie es gehen muss. Ne?
Und es ist wirklich schwer, das einmal zu probieren, weil man traut sich nicht. Und vor allem, ich habe immer von kleinen Rollen angefangen. Mhm. Ich habe nie einen Wettbewerb gewonnen und dann gleich jetzt Rigoletto singen. Mhm. Ich habe immer von Masetto war wahrscheinlich die größte Partie, mit der ich mal debütiert habe, aber sonst waren es in Wien noch kleinere Rollen, oder in Salzburg am Anfang auch. Und da will man immer, vor allem wenn man so jung ist, will man alles zeigen in der einer Szene, die man hat. Und es klingt dann immer weniger, aber man glaubt es nicht, man will es nicht sehen, man will es nicht hören. Und ja. man will einfach alles geben, weil ich jetzt nur die 3 Minuten habe und jetzt werde ich alles sehen, wie ich so gut wie die anderen Größeren bin. Es ist schwer dann, das hat mir wirklich jahrelang gedauert, bis ich den Schritt zurück gemacht habe und dachte, okay, jetzt brauche ich ein bisschen Abstand. Und wenn ich die größeren Rollen schon ab und zu gekriegt habe, habe ich es probiert und dachte, okay, wenn ich jetzt Giovanni mache, dann kann es sein, ich kann 5 Minuten in der Vorstellung experimentieren und mal schauen, ob es besser wird oder nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass die entspanntesten Stellen eigentlich den besten Eindruck gemacht haben. Und seitdem probiere ich immer, ein bisschen Übersicht haben und
diese Einteilung,
alles richtig steuern, damit die Emotion für die Zuschauer dort ist, nicht für mich.
Sonst wird die Höllenfahrt wirklich zur Höllenfahrt. Ja, ich denke auch, manche Fehler muss man einfach auch gemacht haben, um sie dann zu beseitigen und so richtig verstanden zu haben. Ja. Ich meine, dein Lehrer kann dir 10-mal sagen, mach es so, aber wenn du es nicht körperlich gefühlt hast, also ich denke auch, die Fehler, aus denen lernt man dann wirklich am meisten. Wie kam das überhaupt dann bei dir, wo der Punkt war, okay, ich möchte es jetzt wirklich professionell machen? Also klar, ich studiere, aber auch als junger Mensch, man hat ja immer noch alles offen. Aber was war denn so der Punkt, wo du meintest, okay, ich möchte auch vielleicht mal auf dieser Bühne stehen, wo ich meine Vorbilder sehe?
Ich muss eigentlich sagen, dass es gleich war, dass ich zum Konservatorium nur deshalb gegangen bin, weil ich das dann professionell machen wollte. Und man merkt dann auch rückwirkend, dass man in jeder anderen Hinsicht so dumm wird, dass man wirklich die Optionen nicht so weit hat.
Dann keinen Weg zurück.
Also ich ging zu einer sehr guten Grundschule vorher und ich habe wirklich so viel vergessen und es war mir so peinlich, dass ich sah, wie die Mitschüler dann immer weiter gingen und ich war der Einzige, der quasi nur gesungen hat, aber es war mir so lieb und so wichtig, dass ich nie eine andere Wahl irgendwie spürte. Ich dachte, okay, jetzt habe ich schon gewählt, jetzt muss ich alles in die Richtung schmeißen und wir werden sehen, wie gut es wird.
Ich glaube, das kommt vielen Musikern sehr bekannt vor. Ja, irgendwann biegst du halt ab und dann bist du da gefangen. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, normal und spricht für den Vollblutmusiker.
Ja, nee, absolut. Und jetzt würde ich sagen, dass ich vielleicht andere Sachen machen könnte, ob das jetzt irgendwas in den Direktionen ist oder Agenturen oder ganz woanders vielleicht Firmen, die in mehreren Ländern tätig sind, wo man sich irgendwie in mehreren Ländern wohlfühlen muss. Ich denke, jetzt mit der Erfahrung, die ich schon habe, könnte ich was anderes finden, aber mit 18, 19 hat man wirklich nur die Stimme und man hofft, dass es irgendwas wird.
Und Gott sei Dank, also du hast gerade von diesem Alter gesprochen, 18, 19, das war ja auch dann die Zeit, wo es schon auf die Bühne ging. Also du bist aufgefallen, das Nationaltheater wurde auf dich aufmerksam oder wie kam der Weg dahin?
Ich wollte schon seit dem Anfang, weil ganz am Anfang wollte ich Klassik studieren und dann Musical singen. Das wollte ich unbedingt und ich habe damals Musicals geliebt, die liebe ich immer noch und bin jetzt sehr froh, dass wir schon 2 Programme
haben. Ja, eben, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja.
Und meine Mama sagte mir damals, okay, aber du studierst jetzt Oper, dann musst du auch in die Oper gehen und halt die Opern kennenlernen. Und wir durften, ich weiß nicht, ob das immer noch so funktioniert, aber in unseren Zeiten durfte man immer als Konservatoriumstudent kostenlos in die Staatsoper und in das Nationaltheater
gehen. Richtig kostenlos in die Vorstellung?
Ja, einfach irgendwo, wo sie, es war meistens Stehplatz.
Ja, Wahnsinn.
Und wenn sie mir dann kannten und irgendwo einen Sitz hatten, habe ich oft auch einen Sitzplatz gekriegt.
Wie toll.
Wenn es nicht ausverkauft war. Ja. Und ich war wirklich mindestens viermal, fünfmal die Woche irgendwo in der Oper. Und dann nach nicht mal einem Jahr habe ich herausgefunden, dass in der Staatsoper auch Studenten Karten kontrollieren.
Bei meinem Eingang. Ja, ja.
Und ich dachte mir, naja, okay, warum soll ich hier umsonst gehen, wenn ich damit noch was verdienen kann? Wir haben damals 4 oder 5 Euro pro Abend dafür gekriegt.
Ja?
Und ich habe es ziemlich lange gemacht, 2, 3 Jahre oder sowas.
Wahnsinn.
Und ich habe dann schon in der Staatsoper als Externist im Chor gesungen. Habe so 5, 6 Opern gemacht. Und auch noch, wenn ich keine Vorstellung hatte, ging ich wieder zurück zum Foyer und habe die Karten kontrolliert, weil ich einfach dabei sein wollte.
Also du hast wirklich das Theater von Grund auf kennengelernt, ja? Also wirklich hochgearbeitet.
Ja. Nee, und ich finde es wirklich cool. Es ist so nett, wenn ich jetzt immer noch in die Staatsoper ab und zu gehe und manche von den gleichen Kollegen sehe. es ist so lieb, so nett.
Ja, muss ja für die auch irre sein, oder? Was ihr ehemaliger Kollege für einen Weg zurückgelegt hat, das ist ja wirklich fast wie aus einem Märchenbuch, ne? Ich meine, mit viel Arbeit ist es nicht Zauberei, klar, aber es ist schon erstaunlich, oder?
Nee, es ist wirklich lieb, aber ich denke, man braucht dieses Drive. Ohne dem ist es halt schwer, die Energie zusammenzubringen, die du dafür brauchst.
Ja.
Weil es ist alles nur über Emotionen, über irgendwelche Ausstrahlungen, die Hingabe, das Publikum spürt. Weil, ist ehrlich gesagt, wie viele Leute hören, wer gut und wer schlecht singt. Heutzutage würde ich sagen, wahrscheinlich 1%, vielleicht nicht mal.
Ich befürchte, ja.
Aber was die von der Bühne spüren, ist jedem wichtig.
Ja. Egal auch, welchen Bildungsgrad man hat, oder?
Genau,
dieses
genau.
Berühren funktioniert oder funktioniert nicht.
Ja. Ja. Also ich denke, man muss so viel da immer emotional und energetisch investieren, dass du das lieben musst, weil du sonst nie so viel dafür machen würdest.
Absolut, richtig. Und dann, wie ist man auf dich aufmerksam geworden, dass du nicht nur Karten abreißen kannst, sondern vielleicht auch auf die Bühne passt?
Ich habe dann über irgendwelche Konzerte mit einer Agentur angefangen, mit der ich immer noch jetzt bin, der Camerata in Prag. Und die haben mir, wo sie konnten, Vorsingen organisiert. Und ich hatte dann schon 2 oder 3 Verträge, als ich zum Karlsbad fuhr.
Zum Wettbewerb.
Zum Wettbewerb, wo ich die Junior-Kategorie gewonnen habe. Und das war irgendwie die Bestätigung davon, dass es in Ordnung ist, dass ich dort singen kann.
Ja.
Aber es ging irgendwie gleichzeitig und nicht mal von dem Wettbewerb hatte ich eigentlich was, weil ich schon alles vorher durch Vorsingen
mit den offiziellen
sicher hatte.
Ja. Ja.
Also ich bin jetzt kein Wettbewerbmensch. Ich mag es nicht so, wenn jemand tut, als ob es zu viel ist oder zu tief ist oder zu
diese Show
mir war immer wichtig, so zu machen, dass es natürlich fühlt und dass sich das natürlich fühlt und dass es als nichts klingt. Das absolut, aber ich denke, meine Ansicht ist, dass ich denke, dass ein Opernsänger ein Schauspieler ist, der singen kann. Und das sollte immer halt normal sein und es sollte nicht über dem Gesang, man sollte nicht spüren, dass der Gesang irgendwie irgendwelche Probleme, Entschuldigung, ich denke jetzt nur auf Englisch.
Alles gut, dann sag's auf Englisch.
Muss irgendwann mal wieder umschalten. Also ich will, dass der Gesang immer als Sprache klingt und sich fühlt. Und deshalb finde ich, dass ich bei dem Wettbewerb auch nicht so gut glänzen kann, weil da Leute kommen, die halt zwei Arien super kennen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen Problem mit Wettbewerben, dass die Leute, die dann zu den ganzen Rollen kommen, oft nicht die ganze Rolle durchziehen
richtig,
können.
Richtig, absolut.
Weil es sind wirklich zwei verschiedene Berufe.
Mm, es ist so.
Das ist jetzt nichts gegen Wettbewerben. Es ist auch wichtig, aber ich denke, es ist unglaublich schwer zu schätzen, wer besser ist. Mm. Wenn ich jetzt einen Sopran und einen Bariton habe, dann, wenn die beide gut sind, wie sage ich, dass die besser ist oder richtig, dass der besser ist, weil das Repertoire ist nie gleich und die Arien sind anders effektvoll und einer kann irgendwie innerliche Arien haben und technisch besser sein, aber macht nicht den Eindruck wie der andere.
Ja, ja. Ja, es ist eine ganz andere Welt, das finde ich auch.
Bin froh, dass ich nicht mehr dabei sein muss.
Das glaubst du, ja. Sitzt du in Jurys, aber mittlerweile...
Nein.
Da hältst du dich auch aus, ja. Ja, dein Debüt war dann im Februar 2005 im Nationaltheater, noch nicht auf der großen Bühne, das war eine Bühne außerhalb, mit der Four Notes Opera der zeitgenössischen Oper, von einem zeitgenössischen Komponisten Tom Johnson. Und kurz danach ging es aber schon wirklich auf die Bühne des traditionsreichen Nationaltheaters. Das war dann, glaube ich, der Micha in der verkauften Braut,
ja.
Oder?
Ja, genau.
Erzähl mal davon, wie war das erste Mal wirklich auf dieser geschichtsträchtigen Bühne? Bist du da anfällig, also bist du empfindsam für diese Geister der Vergangenheit oder lässt dich sowas kalt?
Also sicher nicht viel. Ich habe Traditionen unglaublich gern und ich habe viel Respekt für die Vergangenheit und für die Kollegen, die die Rollen vor uns gesungen haben. Aber ich denke, wir sind jetzt da und wir können nicht einfach nur nachmachen. Wir müssen irgendwas von uns da immer reinbringen, weil sonst perfekte Aufnahmen haben wir schon. Ja. Also wir werden nicht besser als, weiß nicht, jetzt Weichel und London und alle Großen, die schon waren. Also wir müssen es nicht perfekt probieren. Wir müssen es eigentlich technisch gut und richtig einstudiert probieren. Aber ich denke, es muss irgendwas dabei sein, das unser ist und das unsere Zeit repräsentiert, für unsere Zeit spricht. Und deshalb ist es überhaupt nicht, dass ich keinen Respekt habe, aber ich denke mir, okay, nur weil auf der Bühne schon so viele Baritone oder so viele Bässe gesungen haben, heißt es nicht, dass ich jetzt zittern muss. Ja. Und das, entweder mache ich es in irgendeiner Hinsicht neu und Leuten wird es gefallen oder kann ich es einfach nicht machen und dann muss ich die Angst nicht haben. Das wird sich sowieso zeigen.
Das ist eine beneidenswerte Einstellung, die dir sicherlich vieles einfach gemacht hat, ja, als jemand, der da irgendwie wirklich diese Geister spürt, ne, in jeder Note.
Ja, es ist wirklich schwer und ich denke, heutzutage würde ich ganz anders anfangen und ich wäre schon vorsichtiger und es wäre nicht so einfach wie damals, aber das war wirklich ein Vorteil, dass ich so jung war und da denkt sich man, dass man sowieso der Beste aller Zeiten ist.
Aber ist gut so, oder? Ich meine, das ist Selbstschutz auch, ne?
Ja, diese genau.
Naivität schützt einen.
Ja, auch, ne? es war perfekt und ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt mit Abstand genießen kann, weil es mittlerweile schon normal ist und im guten Sinne. Und dass ich jetzt nicht nervös bin, weil ich denke, wenn ich jetzt anfangen sollte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen Lampenfieber haben, weil man denkt anders und man ist einfach nicht nur so ein Bahn, das mache ich, das ziehe ich durch und was könnte noch passieren.
Hat dir das Nationaltheater sofort einen festen Vertrag angeboten?
Ich war dort nie fest und ich wollte eigentlich nie fest werden.
Aha.
Und als ich in Wien vorgesungen habe, habe ich das Angebot für den festen Vertrag gekriegt. Und ich habe meinen Agenten angerufen und sagte, ja, also ich habe vorgesungen, der hat mir Ensemble angeboten. Und sie sagte, warte, ich verstehe es nicht. Der hat dir nichts angeboten. Nee, Festvertrag. Das ist doch toll. Naja, aber ich weiß nicht, ob ich fest sein will, weil ich gehört habe, wie viele Leute sich in Wien ruinieren, ja, weil sie zu viel Pflaster, singen müssen, dass sie nie immer die richtigen Partien kriegen und dass man sie nicht zurückgeben kann. Aber dann haben mich alle überredet, dass ich das einfach machen muss. Und Gott sei Dank, weil es die beste Entscheidung jetzt rückwirkend war, weil ich so viele Praxis nirgendwo anders kriegen könnte. Also außer München. Ich denke, München ist das zweite Haus, das fast noch so viel macht. Aber Wien macht 50 Opern im Jahr. Jetzt wahrscheinlich unter der neuen Leitung nicht mehr, aber in unseren Zeiten noch waren das wirklich mindestens 50 Opern plus Ballet. Also ich habe nie verstanden, wie das in die Saison reinpasst.
Aber war es dann wirklich so, wie man dir, oder wie du vorgewarnt wurdest, war es dann so viel Arbeit? Und
es war super anstrengend am Anfang, weil ich Gott sei Dank gut angefangen habe und ich habe als Schonar in der Bohème debütiert. Das lief gut und ich habe dann immer mehr was dazu gekriegt, was mir gefallen hat, aber es war wirklich ziemlich viel. Ich hatte in der ersten Spielzeit hatte ich in dem, wie heißt es mehr?
Studierauftrag.
Studierauftrag, danke. Ja. Denke ich 17 Rollen.
Irre.
Von denen, viele waren Covers und manche waren auch die Mozart-Partien, die ich schon gemacht hatte. Also Giovanni Figaro.
Da warst du in Prag schon gut vorbereitet.
Genau, das hatte ich schon drauf, aber trotzdem musste ich 12 oder 13 Rollen neu lernen. Und
ja, die alten muss man trotzdem putzen. Ne? Also, es kann ja jeden Moment soweit sein, dass man eben auf dieser Weltbühne steht und dann eben einen großen Kollegen ersetzen muss. Ne? Und es kam also,
aber Gott sei Dank später. Also da war ich ein bisschen sicherer schon und ich wusste, was ich mache. Ja, aber am Anfang wirklich, die ersten zwei Wochen waren eine Hölle. Und ich hatte nach, denke ich, 10 Tagen einen Kollaps, weil ich nie wirklich jeden Tag singen musste vorher. Ja, weil ich immer nur gastiert habe und ich hatte meistens nach einer Vorstellung einen Tag frei und dann wieder irgendwas Neues.
Und das gab es nicht mehr.
Und jetzt musste ich einfach jeden Tag singen und ich musste alles irgendwie umlernen und ich musste mit der Stimme anders umgehen, damit ich nicht müde werde. Und Gott sei Dank, ich denke, es war dann auch sehr gesund und es hat mir wahrscheinlich ein paar Karriere zugegeben, weil ich die Stimme mehr schonen musste und singe seitdem immer mehr technisch als früher, weil ich einfach musste, weil es keine andere Option gab.
Also war es für dich eine gute Schule, dieses Extreme?
Es war absolut eine gute Schule. Es kann Leute halt runterbringen.
Hast du es gesehen bei Kollegen, wo es auch nicht funktioniert hat?
Nicht ganz. Ich habe gesehen, dass manche nicht so angefangen haben und vielleicht in eine bessere Position kamen und dann nach einem Jahr, zwei Jahren wieder weggingen, weil sie nicht zufrieden waren und weil sie nicht die Rollen gekriegt haben, die sie versprochen hatten. Und das war selbstverständlich wieder von mir aus die bessere Variante, immer als niemand zu kommen und sich aufarbeiten. Und ja, es war intensiv, aber es war es absolut wert. Und ich denke, ich habe deshalb auch das Handwerk besser gelernt. Und
den Beruf ich hatte, wirklich verstanden.
Ich hatte Zeit, mit den guten Regieassistenten, so Assistentinnen zu arbeiten. Und von denen habe ich wirklich unglaublich viel gelernt und auch bei Coachings, und wir hatten da super Pianisten. Es war wirklich eine tolle Zeit. Es waren 10 Jahre, was auch dann genug war.
Aber da hat man alles mitgenommen, ja.
Genau, aber ohne dessen wäre ich jetzt, wenn ich immer nur gastiert hätte, wäre ich heutzutage, würde ich sagen, ganz woanders.
Mhm. Schon vielleicht müde vom Beruf, oder?
Entweder müde oder halt, man merkt normalerweise fast immer, wer irgendwann mal fest war. Mhm. Die Leute sind normalerweise schneller, die können sie die ja. Arbeit besser aufteilen. Mhm. Es geht zack, zack, weil die halt wissen, dass oft die Zeit nicht länger ziehen kann, als was geplant ist.
Ja. Und ich denke, auch menschlich lernt man nicht viel, oder? Ich meine, du musst lernen, dich unterzuordnen. Ja. Du bist nicht wichtiger als deine Kollegen. Du bist nicht der Stargast in dem Moment. So. Und du bist irgendwie ein Rädchen von einem ganz Großen. Und ich glaube auch, dass das menschlich ganz gut formt, so eine Zeit.
Ja.
Ja, du hast dann gleich doch am Anfang für Aufsehen gesorgt. In der Premiere Don Giovanni 2010 warst du noch Masetto. Ein Jahr später hast du den in Prag erprobten Don Giovanni dann auch recht kurzfristig in Wien auf die Bühne gebracht. Was war da los?
Es war nicht so kurzfristig, Gott sei Dank. Also es war kein großer Stress, weil ich das Ganze geprobt hatte bei der Premiere, weil ich schon Cover war. Mhm. Und ich kannte die Inszenierung und auch manche Kollegen waren gleich wie in den ersten 2 Serien. Und es war alles wirklich ganz nett und ich hatte super Unterstützung von allen. Es kam dazu, dass der Boskovus, der bei dir auch schon zu Gast war,
richtig,
leider die Serie absagen musste. Der sollte zuerst später zu den Proben kommen, weil er irgendwie krank war. Dann hat er das Ganze abgesagt. Und ich habe mich da ganz, ganz blöd gefühlt, weil wir sind nebeneinander bei der Signierstunde in Salzburg gesessen, 2 Monate vorher. Und jemand fragte mir in der Reihe, na und wann singen Sie denn Giovanni in Wien? Und ich sagte, naja, wenn der Bo krank wird, und der ist dann wirklich krank geworden.
Du hast es heraufbeschworen.
Die Umstände waren mir nicht so lieb, weil der so ein netter Mensch ist, ein toller Kollege.
Aber es passiert, das gehört auch dazu.
Ja, genau. Aber für ihn war es wahrscheinlich nicht die größte Katastrophe, eine Serie Giovanni zu absagen. Und für mich war es eine super Chance. Ja. Auch wenn ich sagen muss, dass ich von der Chance eigentlich auch ganz wenig zurückgekriegt habe, weil ich dann Angebote für Giovanni überall gekriegt habe. Und ich hatte nie Zeit. Also ich konnte nicht mal eine von den Anfragen annehmen. Und bin dann doch mehr Richtung Figaro gegangen und die Giovannis kamen andere und dann war dieses Fenster irgendwie wieder zu und Es machen das andere Kollegen und ich habe mir jetzt auch zum Leporello durcharbeitet. Und
ja, du hast drei Rollen durch im Giovanni, ja, ne? Masetto, ja. Giovanni und jetzt.
Mal schauen, der Kommentator geht sich für irgendwann.
Irgendwann, damit kannst du dann die Karriere beenden, genau. Oder? Ja. Ja, lustig. Aber Mozart hat sowieso auch einen großen Stellenwert, sagst du auch selber nach wie vor in deiner Karriere. Es hat angefangen mit Mozart und geht weiter, ja? Also, das liegt dir am Herzen.
Absolut, und es freut mich auch, weil es sagte mir mein Lehrer einmal, ja, dass sie müssen nicht das singen, was ihnen gefällt, sie müssen das singen, wofür die Stimme gut gerichtet ist. Ja, ja. Was absolut wahr ist, aber es ist brutal, wenn jemand jetzt eine super Stimme für Wagner hat und Barock liebt.
Da wird man nicht so glücklich im Beruf, ja.
Also Gott sei Dank konnte ich immer den Mozart singen, der mir absolut gefällt. Und ich hatte eine Spielzeit, 5 Jahre her, 6 Jahre her, sowas, wo ich 3 Inszenierungen Nozze nacheinander hatte. Also fast 6 Monate nur Nozze. Und ich hatte davon so viel Angst und ich dachte, ich werde die Oper hassen nach dieser Periode. Und aber ich muss sagen, Gott sei Dank waren das 2 wirklich gute Inszenierungen. Ja. Und inzwischen habe ich einmal den Grafen gemacht, nicht den Figaro immer. Also ich hatte trotzdem noch Abwechslung. Und es war die erste war mit Entschuldigung, Salzburg.
Ja, der Figaro
Sven, in Salzburg. Deswegen, Erich Bechtolf. Und dann, das würde ich sagen, ist meine Lieblingsinszenierung.
Ja, die ist toll, ne?
Überall, weil das war so, und das erste Jahr war so gut geprobt. Das war wie ein Musical, das hat alles.
Das war dieser Figaro meets Downton Abbey, ne?
Ja, genau. Ja. Und jeder wusste, was alle anderen machen. Es war so organisch, aber trotzdem wirklich nie einen Schritt eigentlich improvisiert. Mhm. Immer nur richtig das gemacht, was wir geprobt haben. Toll. Und das war wahnsinnig. Und die Szene, was da für Energie und Geld da reinginge. Wir kamen einmal. Und einmal plötzlich waren überall Kabel von den Lampen zu Lichtschalten und zu Steckdosen.
Also wirklich Details.
Ja, in der Zeit war es noch nicht in der Wand, das war nur alles oben.
Lustig.
Also die haben wirklich jeden Tag was verbessert.
Ja.
Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das war die Proben waren heftig, weil wir lang geprobt haben und es war mit dem Sven intensiv, aber
mit dem Schauspieler.
Ich mag die Arbeit mit ihm, weil ich viele Sachen gleich sehe und der ist nicht einfach zu easy to please, aber der weiß, was er will und der kann es zeigen, kann es beschreiben und ist dann froh, man sieht, dass er froh ist, wenn es endlich richtig passt. Und diese Arbeit liebe ich. Also das war wirklich gut. Und dann haben wir in Houston, muss ja Houston sein, die Inszenierung von Glyndebourne gemacht. Das sind die 60er, Michael Grandage. Und die ist auch, wir sagen, ist meine zweite Lieblings-Figaro-Inszenierung. Weil sie ganz crazy ist, aber auch, finde ich, sehr gut gemacht. Und wir hatten einen super Assistenten, der das zusammengebracht hat. Ich habe es mit ihm einmal in Glyndebourne gemacht und dann wieder in Houston. Und immer gute Leute dabei. Also ich musste sagen, auch bei der letzten Vorstellung dachte ich mir, das ist schade, dass es schon vorbei ist.
Und ja, dann ist es ideal. Ja, so muss es sein.
Ich habe überhaupt nicht gespürt, dass ich einen halben Jahr, dann habe ich ja nichts anderes als Figaro was gehört habe.
Toll. Ja, aber das spricht ja auch für das Stück, für die Musik, dass es einem nicht übergeht. Ne? Mir geht es auch so irgendwie. Ich kann die 100. Zauberflöte sehen, selber singen. Es wird nicht schlecht.
Das,
ja, das ist. 2 Tage später hat man wieder richtig Lust drauf, als wenn es die Premiere ist. Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dieses Genie Mozart,
ja, ne? Genau.
Also, wo man dann doch schon den Unterschied merkt. Ja, nochmal zurück zum Einspringen. Du hattest ja noch einen sensationellen Einspringer in Wien. Das war der Mustafa in der L'Italiana in Algeri. Da war es dann aber wirklich nicht so ganz geplant.
Ne? Absolut nicht. Und ich war Cover für Alidoro, wo ich auch dann angesprungen bin. Das war eine unglaubliche Woche. Das war in einer Woche zu, Mustafa und Ali Dora
einspringen. Ja, wenigstens derselbe Komponist. Ja.
Und ich habe die E-Probe, denke ich, für Cenerentola in der Früh gesungen. Mhm. Dann ging ich in die Kantine und habe was gegessen. Und so gegen zwei kommt der Dominik mehr und sagte: Ja, also der Ferruccio hat gerade abgesagt, also du singst am Abend.
Was? Rollendebüt so, natürlich.
Rollendebüt, nie gesungen. Den ersten Akt hatte ich irgendwie drauf, den zweiten die ganzen Ensembles nicht so viel. Aber ich musste halt, es gab keine andere Möglichkeit. Und am Abend, ich ging durch das ganze Stück einmal am Klavier, ich fuhr nach Hause, habe die Noten irgendwie durchgeblättert, dann hatte ich eine Regieprobe und dann noch eine kurze Probe mit dem Dirigenten und dann ging's los. Also ich war so müde schon ja, vor der Vorstellung. Und
aber es ging gut?
Es ging, für die Umstände ging's ja wirklich gut und objektiv ging es ziemlich gut.
Gott sei Dank.
Aber es war halt wirklich anstrengend.
Kriegt man dich wenigstens damit aus der Ruhe oder bleibst du da ja, auch noch?
Nee, absolut.
Ja, also da warst du auch ein bisschen mit zitternden Knien.
Ja, ja absolut. Ja, nicht ganz zitternde Knien, aber man konzentriert sich mehr, man ist mehr ein bisschen aus der Ruhe rausgebracht, aus der Komfortzone. Und es war unglaublich und wirklich die Unterstützung von dem ganzen Haus, von den Technikern, von der Regieassistentin, die immer bei mir war, immer sagte, was ich in der nächsten Szene mache. Der Souffleur war super bei mir, der Dirigent war auch sehr lieb, das war der Lopez Cobos damals. Und ich würde nicht glauben, dass es irgendwie gehen wird und es ging. Die Kollegin auf der Bühne sah sicherlich aus. Es war sogar, ich denke, die letzte Isabella von der Agnes Balzer.
Ja, die hast du noch miterlebt.
Wahnsinn.
Ja.
Und
ja, aber da merkt man auch wieder so dieses Wunderwerk Oper, wenn alle unterstützen und mitmachen, was man dann zusammen irgendwie schafft. Ne? Ja. Das ist herrlich zu sehen, ja. Deine Frau ist die Sopranistin Katarzyna Knieżykowa. Ihr habt, ich denke, euch ganz früh kennengelernt im Studium schon und seid auch nicht nur als Paar gewachsen über die Jahre, sondern auch auf der Bühne als Bühnenpartner. Irgendwie zusammen angefangen, das Bauernpaar gesungen, Masetto Zerlina. Mittlerweile seid ihr Don Giovanni und Donna Elvira. Wie ist das mit seiner mittlerweile ja Frau, dann so lange die Bühne zu teilen und alle diese Erfahrungen zusammen zu machen?
Wir haben es, denke ich, immer genossen. Es war am Anfang viel intensiver als dann später, wenn ich die meiste Zeit weg war. Und die Katka macht mittlerweile ein bisschen anderes Fach. Also wir treffen uns nicht so oft wie früher. Und letztes Mal, als wir eine Reihe von Konzerten geplant haben, ist unsere zweite Tochter geboren und sie musste leider alles absagen. Ja. Also wir treffen uns jetzt meistens bei Konzerten, wir machen Nozze noch zusammen.
Due in giardin verrai, mi mancherai.
No, no, vi mancherò.
Verrai.
Sì.
Mancherai.
No.
Dunque verrai.
No.
No.
Sì.
Das war's, weil ich nur Noce habe und dann Libusche und Dalibor, beide oben von Smetana. Und jetzt neu im September sollen wir den neuen Barbier machen.
Wo du dann als Figaro.
Ja, aber Katka ist leider nicht als Rosina dabei, weil ich denke, von diesem Verkehr sich langsam zurück. Also es sind jetzt meistens nur Konzerte und wir probieren die Zeit zusammen zu genießen, aber es ist halt schwerer, als es früher war, ja. Weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Aber jetzt zum Beispiel waren wir in Litomyschl für das Festival, alle dort und wir hatten eigentlich nichts zusammen. Aber Katka hatte eine Inszenierung dort gemacht und dann noch zwei Konzerte. Oder Konzert und Russal kam dann noch als die erste Nymphe angesprungen.
Ach so.
Und ich hatte zwei Konzerte und wir waren eigentlich fast 10 Tage dort und haben dort schön gelebt und die Konzerte voneinander gesehen. Und ich denke, es fühlt sich trotzdem, als ob wir zusammen dort ständen.
Aber ist das Zusammensingen, auch gerade wenn man so zurückgeht, eben, ihr habt Figaro gesungen, Giovanni, ist das nicht auch Stress mit dem Partner auf der Bühne? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, für mich war es auch manchmal Stress. Ich habe, weiß ich, Papageno oft gesungen, aber wo ich dann das erste Mal meine Frau als Pamina hatte im Duett, ich habe um jeden Einsatz gekämpft, weil ich zugehört habe bei ihr. Und ich war so immer, ich stand so zwischen mir und Papageno. Es war nicht so einfach. Hattest du auch solche Momente? Oder?
Ja, ich denke, wir beide hören nie zu, zu dem anderen. Na, ich denke, es war für uns war es ziemlich natürlich, weil wir es schon von der Schule kannten und es war halt nichts Neues. Also, na, ich sah immer nur das Positive davon.
Ja. Ich stelle mir das auch, also habe ich euch zusammen gesehen? Doch, im Don Giovanni. Ja, es ist natürlich auch ein ganz anderes Miteinander, oder? Irgendwie diese Vertrauensbasis, die man nicht erst produzieren muss. Also kann mir vorstellen, dass das ein schönes Miteinander auch sein kann, ja. Hast du Hobbys, um diesem ganzen Opernstress zu entfliehen?
Ja, und die sind normalerweise mit Städten verbunden.
Okay.
Dass ich jetzt normalerweise überall irgendwas habe. In New York gehe ich oft Volleyball spielen und gehe oft. Das Einzige, was ich probiere, überall zu machen, ist Laufen. Aber jetzt nach der langen Pause ist es irgendwie schwer. Ich hatte immer so zwei Lifestyles. Ja. Dass ich immer die Zeit zu Hause genossen habe und dann irgendwo weg wieder Routine hatte und habe besser gegessen und trainiert und abgenommen. Und jetzt war ich halt 1,5 Jahre fast nur zu Hause und es fehlt mir irgendwie die Routine. Also ich muss irgendwie wieder einen Rhythmus finden, weil es ist eine Ausrede, aber es ist auch wirklich so, dass ich nicht weggehen will, wenn ich weiß, dass die Familie zu Hause ist und ich gehe einfach nicht 2 Stunden irgendwo im Park laufen, wenn ich weiß, dass die Mädels gerade von der Schule zurückkamen und dass wir Zeit zusammen verbringen könnten. Also es ist schwerer zu aufteilen, als wenn man nur alleine ist. Also das Laufen, das ist das Einzige, was ich hoffentlich wieder überall machen werde. Und sonst New York, Volleyball, weil ich dort eine gute Gruppe habe. Mhm. Und oft Musicals, Hockey, schauen eigentlich. Spielen nur ab und zu in Prag, ganz wenig. Aber da möchte ich auch ein bisschen mehr machen, wenn irgendwann mal die Chance ist.
Also damit kriegst du deinen Kopf frei.
Ja, und ich habe den Kopf, wie du am Anfang sagtest, der einfachste Sänger aller Zeiten. Ich habe den Kopf ziemlich immer frei.
Naja, einfach nicht im Sinne von intellektuell einfach. Einfach easygoing, ja.
Ja, ins Kino gehen oder irgendwas schauen. Ja, Galerien nicht so viel. Ich gehe ab und zu in Museen, aber da muss ich sagen, das ist nicht so ganz meines. Ich gehe, weil ich weiß, dass ich irgendwas sehen sollte, aber es ist nicht ganz meine Sache.
Ja. Was ja auch wieder eine intellektuelle Ebene ist, die man sowieso im Beruf hat. Ne? Also klar, es ist für jemanden, der woanders herkommt, aus einem anderen Bereich, ist es interessant, eben die großen Künstler zu sehen. Ja. Für uns ist es fast das Gleiche. Ne? Es ist wieder so eine intellektuelle Sache und dann ist es keine Erholung mehr.
Ja.
Auch, ne?
Na, eigentlich. Ja. Also ich glaub, das klingt besser als barbar. Barbarisch.
Wie lässt sich das überhaupt verbinden, dein Beruf, dein sehr zeitaufwendiger Beruf und die Familie? Nun seid ihr auch zwei Sänger, habt die zwei Kinder. Wie geht das? Habt ihr da einen guten Alltag gefunden?
Naja, wir hatten fast keinen Alltag. Das, was sich am meisten jetzt verändert hat, dass wir eigentlich nie zusammen waren. Ich war immer weg und wir hatten ganz kurze Perioden, die wir dann ganz intensiv genossen haben. Und es ist jetzt wirklich anders. Man muss sich damit umgehen lernen. Und mir gefällt es absolut. Und Katka war jetzt auch 3 Monate im Kleinborn im Frühling.
Und da hast du hier die Stellung gehalten.
Ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffe und wie ich das schaffe. Und es war dann eigentlich super nett, mit den Mädels zu sein. Sage ich jetzt nicht, dass es so nett war, dass sie weg war, endlich weg war, aber es war halt schön und wir haben eine ganz andere Beziehung mit den Töchtern, als wir vor Corona hatten.
Ja. Also habt ihr auch das Positive aus dieser Auszeit gezogen.
Ja. Ja, ich muss sagen, es ist so schlimm in so vielen Hinsichten, aber von mir aus ist das noch wichtiger als alle Absagen.
Das denke ich auch. Ja. Nee, ich meine, ja, was kann man anderes tun, als für sich das Beste daraus zu ziehen? Und ich identifiziere mich damit total. Für mich war es auch eine der schönsten Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen konnte. Ja. Zeit, die wir sonst nicht gehabt hätten.
Genau.
Und gerade, wenn man ein kleines Kind hat, es gibt doch nichts Schöneres, als irgendwie wirklich am Alltag auch teilzuhaben.
Ne? Genau.
Und diese Alltäglichkeiten zu machen, sei es Kindergarten bringen und so, was für andere normal ist, was für uns natürlich dann immer selten ist. Und
ja, es war toll und Gott sei Dank konnten wir am Land sein. Also wahrscheinlich in einer Wohnung in Prag würde ich es anders sehen, aber hier im Meeren war es halt herrlich, weil wir immer draußen waren und die Mädels haben ja eine Gruppe im Dorf und die waren nie nur mit den Eltern, was ich denke,
sehr die Kinder auch ein bisschen abwechselnd
sehr schwer war.
Ja, wir haben vorhin ohne Mikrofon drüber gesprochen, ihr habt das zeitlich so gut gemacht mit dem Haus, dass es pünktlich zur Pandemie dann fertig war, ne?
Ja.
Und ihr hier quasi eure Auszeit genießen
konntet. 9 Monate vor der Pandemie fertig gemacht.
Ja. 7. Sinn gehabt.
Nee, ich sagte es damals schon, dass ich jetzt keine Katastrophen-Szenarios jetzt malen will, aber wenn es irgendwann mal eine Zeit gäbe, wo man nicht in der Stadt sein möchte, finde ich es gut, irgendwas Kleines irgendwo zu haben.
Und wirklich, nee, voilà. Es war wie bei der Scorfus-Absage. Du bist schuld.
Der neue Nostradamus.
Genau. Jetzt kommt's raus, exklusiv im Podcast. Erzähl uns von deinem Met-Debüt. Du bist seit 2015, wo du dort den Masetto gemacht hast, bist du regelmäßiger Gast an einer der größten, fabelhaftesten Bühnen dieser Welt. Eigentlich, sage ich mal, insgeheim der Traum eines jeden Sängers. Wie war das für dich, als dieser Traum Wirklichkeit wurde und du da so ein geschätzter Sänger wurdest?
Ich muss sagen, vor allem, dass ich wirklich froh bin, dass ich die Met so mag. Es ist ein sehr wichtiges Haus und jeder muss dort singen und will dort singen. Und ich kenne viele Kollegen, die es dort aber, ich werde nicht sagen hassen, aber die sich dort nicht wohlfühlen. Yeah. Und das muss wirklich schwer sein. Und ich muss sagen, ich habe dort nie Stress gespürt und hatte nie das Gefühl, dass ich jedes Mal zeigen muss, dass ich dort gehöre. Es waren immer wieder alle freundlich, alle nett, alle unterstützend. Und ich mag es dort wirklich. Es gibt so viele nette Leute dort, im Büros, auf der Bühne, alle möglichen Techniker, Inspizienten, Regieassistenten, Pianisten. Es gibt wirklich gute Leute, und die auch gute Künstler sind, dass man sich dort wirklich wohlfühlen kann. Und ich denke, man macht immer die beste Arbeit, wenn sich mal einfach wohlfühlt und nur Spaß hat.
Ja. Und für deine Heimat war das sicherlich auch nochmal eine große Sache, die dir auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert gegeben hat, weil in der Vergangenheit, es gibt ein paar, aber doch nicht zu viele tschechische Sänger, die diesen großen Sprung geschafft haben. Mhm. Jamila Novotna, Ludmila Dvořáková, Eva Urbanova war eine der letzten und jetzt du. Also das ist doch auch nochmal hier für die Leute sicherlich auch, die klopfen sich doch auch auf die Schultern, oder?
Ja, die Magda Kuzina noch.
Ist ja, stimmt. Ja.
Na, es ist selbstverständlich, es ist eine gute Adresse und man will dort bleiben, und ich bin, knock on wood, sehr froh, dass es so ausschaut, dass wenn sie wieder aufmachen.
Du hast Termine.
Wenn wir Visas kriegen, dass wir hoffentlich wieder hinfahren können, und es sollte wieder noch regelmäßig sein. Also wir jetzt nur hoffen, dass sich all diese Gespräche gut entwickeln und dass das Theater überhaupt wieder öffnen kann.
Und das Alte wird, ja. Neben der Oper hast du viele musikalische Leidenschaften. Eine ist auch das, also wir kommen noch auf deine Musical zu sprechen, aber eine ist auch das Kunstlied. Du hast erstmal viele Lieder von tschechischen Komponisten gesungen, die biblischen Lieder von Dvořák, aber hast dich vor kurzem auch einer deutschen heiligen Kuh genähert. Du hast die Winterreise in Konzerten gemacht und auch aufgenommen auf CD. Mhm. Wie geht man, ich sage jetzt mal so ganz plakativ, als Ausländer an so ein Stück ran? Also was war der Anreiz für dich, die Winterreise in Angriff zu nehmen? Nicht die Müllerin, nicht den Schwanengesang, die Winterreise.
Naja, das ist das irgendwie Komplexeste davon, oder? Ja. Schwanengesang, das ist ein Zufall, dass es so zusammenstellt. Schöne Müllerin, könnte gut das Nächste sein, was wir aufnehmen. Ich überlege gerade, ob wir das machen oder ob wir woanders steuern. Aber die Winterreise, also ich habe, weiß nicht, 8, 10 Lieder davon schon an der Schule gemacht, am Konservatorium. Und ich habe sie damals nicht gut verstanden und auch nicht so gut verstanden. Also jetzt,
auf beiden Seiten, ja. Jetzt,
sprachlich und
emotional.
Und trotzdem habe ich sie geliebt. Und wenn ich dann 10 Jahre später wieder dazu kam und habe den Rest des Zyklus angesehen und habe das Ganze neu für mich erfunden, dachte ich mir, dass ich das unbedingt machen will.
In die tiefsten Felsen. Lockte mich ein Irrlicht hin.
Ausgang finde, liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Bin gewohnt, dass ihr regieren, es führt ja jeder Weg zum Ziel. Unsere Freuden, unsere Leiden, alles eines Irrlichtspiel, alles eines Irrlichtspiel.
Ich kam mit der Idee genau einen Monat zu spät oder sowas, weil der Jan Martinik
hat es auch gerade bei Suprafon aufgenommen.
Genau, der hat es mit dem David Maracek bei Suprafon rausgebracht und ein ganzes Tournee organisiert und meine Agentin kam zu jedem, zu ihrem Promoter in Tschechien und sagte, der Adam möchte gerne Winterreise machen. Sagte, na, wir haben jetzt gerade einen Vertrag mit Jan unterschrieben. Also dann haben wir es um ein paar Jahre verschoben, weil ich dachte, das braucht sowieso niemand, dass wir zwei Aufnahmen gleich nacheinander machen. Also ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und hatte deshalb auch ein bisschen mehr Abstand und konnte es je hoffentlich besser machen.
Ja, ist bei so einem Werk ja auch nicht von Nachteil, das noch ein bisschen dann ruhen zu lassen.
Genau. Und ich möchte es gerne öfter machen, aber Problem ist, dass halt Lied nicht so populär ist jetzt weltweit, wie es einmal war. Und niemand will was riskieren. Und ich habe früher, als ich mit Lied anfangen wollte, hätte ich halt kleine Festivals in Großbritannien machen müssen. Mhm. Und ich konnte es mir irgendwie nicht leisten, aber ich habe es mir nicht erlaubt, die Familie zu verlassen, wenn ich fast kein Geld zurückbringe. Und ich habe es mir damals nicht gegönnt und das hat mir wahrscheinlich die Liedkarriere auch gekostet, weil mich alle als Opernsänger kennen und es ist halt schwer, es ist wieder ein anderes Fach.
Aber schade, dass man da auch so beschränkt denkt, oder?
Ja, leider, aber wir hatten auch ein Date an der Carnegie Hall schon und dann mussten die, denke ich, zwei Konzerte von der Serie streichen und die haben sich entschuldigt und sagten, ja, leider können wir nur die Liednamen behalten.
Ja.
Also jetzt ist es schon zu schwer und es tut mir wirklich leid, weil ich mehr Lied machen möchte. Mhm. Es wäre nie mein Hauptberuf, aber ich finde es auch technisch gut, das ist halt Hygiene für die Stimme, dass man wirklich nackt auf der Bühne steht und nur mit Klavier irgendwas im Piano pur singen muss. Ja. Nicht nur immer brüllen über 80 Leute im Orchester. Also möchte es gerne machen und ich weiß irgendwie, dass es wahrscheinlich nie dazu kommen wird. Aber man kann leider halt nicht alles haben. Und ich kann es mir wenigstens zu Hause aufnehmen und dann irgendwann, genau. Ich denke, wenn man dann eine CD rausbringt, dann kann man damit ein paar Sachen machen, ein paar Konzerte organisieren. Nur halt die Winterreise ist so ein Thema, das wird immer nur von Christian Gerhard oder so jemanden gesungen. Ja. Und sonst hat man kommt gar nicht dazu, wenn man keine Name als Liedsänger hat.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich bedauere diese Entwicklung sehr, dass man auch irgendwie sich entscheiden muss. Ja? Also, dass es wirklich diese Karrieren parallel laufen. Es gibt die Opernleute, es gibt die Konzertleute. Ja? Also, es ist in Deutschland auch extrem, diese Trennung.
Sogar Agenturen auch.
Total, ja. Es gibt richtige Konzertagenturen. Ja. Finde ich sehr schade. Früher war das ein Beruf. Ja? Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Ich habe voller Sehnsucht diese Biografie von Erna Berger gelesen, aus ihrer Dresdner Zeit in den 30er Jahren. Die in ihrem Opernvertrag an der Semperoper sowohl Auftritte im Schauspiel inklusive hatte, an der Hofkirche Oratorien und an der Semperoper Opern. Aber das war ein Vertrag, das war normal. Ja? Die sind da wirklich, haben alles mitgenommen. Und das wäre mein Traumberuf, genau das. Ja? Weil ich denke auch, das ergänzt sich so gut. Das ist eine Ausbildung, von der man da profitieren kann. Ne?
Profitieren und ich denke, was ich jetzt auch mit Belcanto spüre, ist, dass sie die Sachen gut beeinflussen können.
Total,
Dass ich jetzt wegen Belcanto mehr Legato in Mozart habe und trotzdem gegen Mozart, wegen Mozart die Leichtigkeit im Belcanto behalte.
Absolut.
Also es ist das Gleiche mit Lied, es ist das Gleiche mit Orchesterstücken. Und es wäre, wie du sagst, es wäre schön. Und es gibt, ich denke, es gibt zwei Typen von Sängern. Ein Typ ist, ich bin irgendwie beide Typen. Ich mache oft fünf gleichen Partien.
Ja.
Aber ich mag auch alles anderes zu probieren. Also, und du bist genauso. Wenn es nur die drei Rollen immer gleich sind, wenn das gute Rollen wie Papageno, wie Figaro sind, dann kann man das lange machen. Aber trotzdem fehlt da was.
Yeah.
Und ich finde es schade, dass es ist selbstverständlich, es ist das Einfachste, mich als Figaro zu besetzen. Aber
auch mal ein Wagnis einzugehen und zu gucken, was kocht da noch drin, ne? Was
genau,
will noch
raus, genau. Und ich denke, auch die Leute sehen es gern, wenn die was Neues hören. Und die kommen auch gerne. Ich weiß, dass viele Leute dann nach einem Konzert zu mir kommen und sagen, wir konnten uns das gar nicht vorstellen, wie sie das machen werden, aber es war so gut. Und ich denke, dieses Unerwartete ist halt auch wichtig. Ja. Man kann nicht nur wieder in eine Schublade stecken bleiben, weil es kommt dann, und ich denke, bei mir kommt langsam die Zeit, wann ich für Figaro zu alt, dick und teuer bin. Und es werden andere kommen und dann will man nicht nur die zwei, drei Rollen haben.
Ja, richtig.
Man
richtig.
Will auch eine neue Richtung finden. Und ich bin sehr froh, dass ich sie schon in der Zeit gefunden habe, wo ich immer noch diese Rollen, die ich liebe und die ich gerne noch ein paar Jahre singen möchte, singen kann.
Ja, ja. Und eben einer dieser ganz großen Träume, den hast du dir auch erfüllt, du hast es schon angesprochen, deine erste Musical-CD, Impossible Dream, mit Nummern aus Man of La Mancha, Phantom of the Opera, Cats, und hast gleich noch einen nachgelegt mit Music Man. Erzähl mal, also du meintest am Anfang, es war schon so eine erste Liebe mit Gesang und Musical, aber warum hast du dann gesagt, jetzt muss ich es nochmal richtig ausleben?
Weil es ging. Weil es waren beides sehr teure Projekte und sehr komplizierte zu produzieren. Und ich bin wirklich sehr dankbar, vor allem dem Tschechischen Rundfunk, dass die das Ganze so unterstützt haben. Mhm. Es wurde beides mit dem Rundfunkorchester aufgenommen. Und alles im Studio vom Rundfunk gemacht, bei Radioservice rausgebracht. Also alles wirklich.
Steckt viel drin, ja.
Radio. Und bei der ersten CD war auch der tschechische Fernseher dabei. Die haben das erste Konzert aufgenommen. Jetzt waren die Konzerte schon dreimal verschoben und wir hoffen, dass sie jetzt nächstes Jahr stattfinden können. Also das haben wir für den Fernseher noch nicht aufgenommen, aber es ist auch geplant. Also es ist eine ziemlich für tschechische Umstände riesige Produktion. Und es hat wirklich lang gedauert, bis wir alles zusammengebracht haben. Bei der ersten CD haben wir halb Arrangen und Original genutzt. Jetzt bei der zweiten haben wir alles umarrangiert, damit wir das ganze Orchester benutzen können. Und damit das alles irgendwie in einem Stil ist.
War es so, wie du es dir gewünscht hast? Hat es dich erfüllt?
Absolut. Wir hatten auch einen super Arrangier, der das gemacht hat. Und ich habe ihm immer die Aufnahmen geschickt, die mir gefallen, vom Stil.
So Inspiration.
Und, und der hat das immer wirklich super nachgemacht. Also ich war ganz zufrieden bei beiden CDs. Es war eigentlich nicht ein Lied, würde ich sagen, war anders, als ich wollte.
Ja.
Also das war unglaublich. Und es war wirklich, wir haben jetzt ein Konzert in Litomyschl mit den Musicals gemacht. Und ich war so müde, so fertig, war wirklich zwei Tage nachher tot. Ich habe dort alles gelassen, weil das 17 oder 18 Stücke waren.
Ja, Wahnsinn.
Was an einem Abend nicht wenig ist.
Ja, um Gottes Willen, ja.
Und das noch eigentlich in den zwei Tagen viermal, weil wir zwei Proben in Prag hatten und an dem nächsten Tag GP und Konzert.
Ja, ja, ja.
Also es war schon was, aber...
Du hast auch keine Nummern, wo du dich schonen kannst, ne?
In der ersten Hälfte, da waren der Traum von Pilatus und ein paar Sachen, die so innerlich und leise sind, aber es ist, ein Kritiker hat mir dann gefragt, weil wir das mit Mikro gemacht haben, weil man das einfach amplifizieren muss.
Bitte dich,
mit dem Orchester und mit der Beats-Batterie
und
geht es einfach nicht anders. Und vor allem die neuen Musicals, die muss man nur so machen, weil
die sind so
einfach so geeignet
sind. Ja.
Und er sagte, wie viel benutzen Sie das Mikro? Ich konnte das nicht abschätzen, was Sie sind, was amplifiziert ist. Aber sie können sich wahrscheinlich nicht so viel schonen in den lauten Stellen. Ne? Eigentlich ist es ganz umgekehrt. Ich kann mich in den leisen Stellen schonen, weil ich dann ganz wenig geben kann.
Klar.
Aber vom Gefühl will man einfach in den lauten Stellen spüren, dass man alles gibt.
Ja.
Und es ist wurscht, ob das amplifiziert ist oder nicht.
Richtig.
Weil man eigentlich die Energie braucht, nicht mal die Lautstärke.
Mhm.
Das war wirklich... Das war ein Aufwand, weil die Leute waren so gut, das Publikum, das Orchester, allen hat es so gefallen, allen hat es Spaß gemacht.
Es wird gut aufgenommen, ja.
Und ich habe so genossen, dass ich wirklich mehr gegeben habe, als ich geben wollte.
Ja.
Und es war ein tolles Gefühl, aber es hat mir dann wirklich zwei Tage nachher gekostet.
Its splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender, turn your face away from the garish light of day, turn your thoughts away from cold unfeeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to soar. And you as you've never lived before.
Aber gibt es auch Leute, die dir diese Vielseitigkeit, vielleicht Traditionalisten, die dir diese Vielseitigkeit übel nehmen, die sagen, muss das sein, das ist unseriös und oder kriegst du Gott sei Dank sowas nicht zu spüren?
Ja, ich höre nicht zu viel zu. Also ich denke, man muss einfach den eigenen Weg selber halt machen, weil jeder hat eine Rat, jeder hat eine...
Klar, jeder hat eine Meinung, wenn man ihn lässt, ja.
Man sagt auf Englisch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, die Amerikaner sagen, opinions are like assholes, everyone has one.
Ich hab's schon gehört.
Also man muss schon zuhören und man sollte Leute um sich haben, die dann sagen, hey, Vorsicht, das war jetzt nicht das Beste, was du gemacht hast. Aber grundsätzlich, ob sich die Fans was wünschen oder ob Kritiker was schreiben, das ist mir nicht so wichtig, weil ich denke, die richtigen Fans genießen das, was ich mache. Mhm. Oder halt, man muss sich, das sagte der Louis C.K., als er noch populär war, sagte, man darf nicht Humor für jeden machen. Man muss irgendwie seinen Humor finden und entweder findet sich eine groß genug Gruppe drumherum, dass man das machen kann oder nicht. Yeah. Und ich denke, mit Kunst ist es genauso, mit Gesang. Entweder ich kann halt Leute ärgern und es muss mich nicht jeder lieben.
Richtig.
Und solange es genüge Leute gibt, die mir zuhören wollen, finde ich, dass es in Ordnung ist. Und ich weiß auch, dass ich verschiedene Gruppen von verfolgen habe, und die sagen das auch, okay, ich habe jetzt die O2 Arena war unglaublich gut, aber in die Oper gehe ich nicht hin, das ist nicht so meines. Und die anderen sagen, ja, ich liebe sie in Mozart, aber ich werde nie schauen gehen, wie sie Musicals machen. Nee, ja. Also ich denke, es ist absolut in Ordnung und man macht auch irgendwelche Sachen als Arbeit, wenn ich das
richtig, ja.
Am Ende des Tages sage.
Ist es nur Arbeit.
Und ja. Irgendwas macht man auch für sich selbst.
Total.
Und toll ist, wenn sie das beides trifft.
Und am Ende profitiert auch das Publikum von, ja, wenn du Spaß,
genau,
hast.
Genau.
Weil nur dann kannst du, genau, eben diese 120%,
ja,
geben. Ne?
Ja.
Ansonsten wäre es gar nicht möglich.
Ja. Also sicher gibt es Leute, denen es nicht gefällt. Aber es ist mir nicht so wichtig, weil ich probiere immer, alles, was ich mache, auf dem höchsten Niveau, das ich schaffen kann, machen.
Super.
Wenn ich für mich selbst weiß, dass ich dafür alles gemacht habe, sage ich nicht, dass es perfekt war, aber ich weiß, dass es das Beste war, was ich leisten kann. Mhm. Und mein Problem mit Crossover ist, dass es oft von Leuten gemacht wird, die keine Karriere in Klassik gemacht haben.
Ja.
Ich war nicht sicher, ob ich das machen soll, aber ich dachte mir, okay, wir können darüber lachen, wir können sagen, dass es falsch ist, aber wenn wir nichts dafür machen, dass die Leute dann spüren, dass es anders gemacht werden kann,
ja,
dann bringt das nichts.
Absolut.
Also ich denke, es war auch so mit Medien. Ich bin am glücklichsten, wenn ich einfach unbekannt bin und überall reingehen kann, ohne gefragt zu werden, ob ich es bin.
Gelingt dir aber selten, nehme ich an, in Tschechien. Oder?
In Tschechien ist es jetzt mittlerweile ein bisschen schwerer, aber trotzdem bin ich nicht, Gott sei Dank, so berühmt wie die Popstars oder sowas.
Ja.
Aber ich, in einer idealen Welt würde ich keine Interviews machen und wirklich nur die Arbeit, um die Arbeit kümmern. Aber ich habe dann auch die Interviews gelesen, die gemacht werden mit den Leuten, die halt die Karriere nicht so gut haben, aber dafür mehr PR machen.
Ja, PR ist immer so ein Thema, ja.
Und ich dachte mir, okay, jemand muss die Interviews machen.
Ja.
Und entweder werde ich es machen oder es macht jemand, der es schlechter macht.
Ich finde das so eine tolle Einstellung, ja.
Und es ist selbstverständlich, man profitiert auch davon. Ich sage jetzt nicht, dass ich das nur alles umsonst mache. Aber die erste Motivation war, ich kann nicht lesen, wie diese blöde Kollegin.
Ja.
beschreibt, wie die Opernsänger leben.
Ich weiß sogar, was du meinst.
Na, ich habe mein ganzen Leben dem Ding gewidmet, Leuten zu zeigen, dass die Oper nichts vom Museum ist und nichts Totes, nichts für die for the 1%.
Yeah.
Und dass es eine ganz normale Sache ist, die früher eigentlich auch Musical war. Und
klar, es war die populäre Musik von damals.
Ja. Und dass die Musik jeder genießen kann, wenn man will.
Ja.
Und ich hasse die Klischees und ich hasse, wenn jemand die Klischees noch so
bedient.
Genau. Also ich dachte mir, okay, Ich weiß, dass es mir nicht gefallen wird, aber ich muss es machen, weil halt die Leute wissen müssen, dass wir normal sind und ja, dass wir sie gut in die Oper einladen können, nicht nur davon erzählen, wie wir Halbgötter sind.
Ja, die Primadonna, die früh mit Champagner und auch, ja, klar. Aber ist das nicht schlimm? Auch du hast es angesprochen, diese PR-Karrieren. Ich meine, eigentlich kann jeder eine Karriere haben, der sich eine PR-Agentur leisten kann, die dann eben genau diesen Mist vermitteln. Und ich finde auch, dass diese Leute sind relativ toxisch für diesen Beruf, weil sie, wie du schon sagst, erstmal ein falsches Bild vermitteln und uns auch in ein schlechtes Licht bringen, finde ich. Weil wir wissen alle, die PR-Agentur reicht schon, um den Leuten klarzumachen, das ist Qualität, das müsst ihr kaufen, das ist toll. Und da steht dann eben so ein halber Popsänger im Klassikregal plötzlich. Ne?
Ich würde sagen, dass die Zeiten noch nicht so schlimm sind. In dem Sinne, dass wir noch die alte Generation von Casting-Managers haben.
Denkst du, und wir haben noch zu viel, Gott sei Dank noch viele
von denen. Ist es noch wurscht, ob jemand Instagram hat und wie viele Nachfolger er hat. Also man kann eine PR-Karriere machen, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es nicht eine richtige Karriere ist. Man kann sogar eine richtige Karriere mit PR gut anfangen, aber wenn man dann nichts zu zeigen hat, dann bei uns ohne Mikros, ohne dem ganzen Apparatus, das man im Pop benutzen kann, geht's einfach nicht anders. Man kommt auf die Bühne und entweder kann man was zeigen oder kann man nicht.
Ja. Gott sei Dank, am Ende zählt die Leistung. Ja.
Im Pop ist es absolut so. Da kann sich jeder alles bezahlen und man muss nicht mal sauber singen.
Ja, da gibt es Autotune.
Da ist wirklich alles wurscht. Da muss man nur gut aussehen und genug PR machen. Bei uns kann es gut sein, dass sie das in den nächsten Dekaden ändern wird. Wir werden schauen. Aber jetzt, heutzutage, Gott sei Dank, denke ich, dass es nicht der Fall ist, weil halt die Leute, die heutzutage besetzen, sind normalerweise keine Social-Media-Fans und die wollen halt die Sachen gut besetzt haben, nicht eine Facebook-Star dabei zu haben.
Gott sei Dank, soll es so bleiben. Du hast etwas geschafft, was ich wirklich unbegreiflich finde. Du bist einer der wenigen klassischen Sänger. Du hast 2020 die O2 Arena in Prag gefüllt. Irre. Also wann hat ein klassischer Sänger es geschafft, die Leute zu begeistern? Ich denke, ihr wart ausverkauft.
Wir waren fast ausverkauft. Ja. Wir hatten noch, weiß nicht, 200 Karten oder sowas.
Von wie vielen?
Wir hatten knapp unter 10.000, 9,5 oder sowas.
Aber das ist eine Leistung. Du als der titelgebende Sänger, was war das nochmal für ein Gefühl für dich, in diesem Stadium dann plötzlich Musik zu machen?
Es war unglaublich und es war toll, dass wir alles von Null aufgebaut haben. Das ist mir nie passiert, weil auch wenn man einen Bianco-Scheck hat und man soll ein Konzert zusammenstellen, dann ist es immer bei einem Festival, wo ein Orchester normalerweise spielt und dieser dirigiert da oft. Und wir haben gute Kontakte mit der und der und die könnten sie zu Gast haben. Wobei hier war es wirklich, okay, also wir machen ein Konzert, was willst du tun?
Du hattest freie Hand.
Absolut. Ja. Wir haben es als Co-Produktion gemacht. Die haben eigene Sachen organisiert, das Ganze, was die Arena umgeht. Und wir haben das Künstlerische gemacht. Und wir haben wirklich ein Orchester ausgesucht, einen Dirigenten, Kollegen, die wir zu Gast haben möchten. Und es war wirklich alles nur Leute, die miteinander musizieren wollten.
Auf die du auch Lust hattest, richtig?
Es war unglaublich. Die Energie davon war halt Wahnsinn. Ja. Weil Und das sagten auch alle vom Publikum, dass sie wahrscheinlich nie sowas Positives erlebt haben, wo man nur die reine Freude davon spürt.
Idealerweise, ja.
Und es war unglaublich. Es war wirklich. Ich war auch absolut tot, weil wir den ganzen Tag, die zwei Tage, an einem Tag musikalisch probiert haben und dann an dem Tag den ganzen Tag halt quasi Regieproben, dann am Nachmittag GP und dann am Abend noch das Ganze, weil man sich halt das Haus nicht für zwei Tage, für einen extra Tag leisten kann. Und ich habe das Konzert so genossen, trotzdem, dass ich habe es überhaupt nicht erwartet. Es war wirklich so ein schönes Erlebnis. Und nach dem Konzert kamen die gleich, wir müssen das nächstes Jahr wieder machen. Ich sagte, na, absolut nicht. Ich brauche da sicher Abstand, weil ich nicht wirken will, als ob das jetzt mein neuer Beruf ist. Es muss eine Spezialsache sein.
Ja, eine Exklusivität.
Und ich kann mir jetzt den 40. Geburtstag oder vielleicht vorstellen oder sowas. Aber vorher denke ich, dass wir wieder Pause brauchen.
Aber es war schon auch ein Wagnis, oder? Ich meine, es hätte auch schief gehen können, dass die Leute absolut sagen, ach oh Gott, für Klassik gehen wir doch nicht da rein. Oder,
na und wenn es nicht gut verkauft wäre, könnten wir das auch bezahlen.
Ja, klar, man geht da in Eigenleistung. Ja.
Also ich war am Anfang wirklich nervös und wir haben die Verkäufe jeden Tag beobachtet. Und es ging dann am Ende wirklich gut. Toll. Und ich habe wirklich viele Leute durch das Konzert getroffen und diese ganze Generation von eigentlich meine Generation von Popsängern und von halt Popleute, die ich nicht kannte, das sind so gute Musiker, selbstverständlich nicht alle, aber das Top-Niveau. Das macht wirklich Freude. Ein Freund hat dafür ein neues Lied komponiert, das wir jetzt auch aufgenommen haben. Es sollte veröffentlicht sein. Es ist leider auf Tschechisch. Aber es ist genau über dieses Crossover und wie sich zwei Stilos nie mischen dürfen, dass das Schlimmste ist, was passieren kann. Und am Anfang probiere ich ihn zu überreden, dass wir das doch probieren sollten. Und dann in der zweiten Strophe, naja, das hat was. Und ich dachte, naja, aber eigentlich hattest du auch recht. Und es muss beides, man braucht beide gute Stimmen. Ja. Was, du müsstest gerne mit jemand anderen singen oder so. Aber
schön.
Wir haben auch einen Clip dafür gemacht. Das kann ich dir nachher als Premiere zeigen. Das werden die Zuhörer leider nicht mitkriegen.
Wir machen dann Werbung, wenn es rauskommt.
Wir machen Untertitel dazu. Ja. Aber das hat so viel Spaß gemacht und den Leuten hat es so gefallen.
Super.
Und da dachte ich mir, okay, es ist wirklich nur einfach eine Musik und entweder macht man sie gut oder nicht. Und ob es jetzt Klassik oder Jazz oder Pop oder Rock ist, das ist wurscht.
Ja.
Man muss es einfach nur richtig machen und es gibt genüge, die, wie vorher gesagt, die halt PR-Produkte sind und die berühmt sind, ohne irgendwas zu können. Aber dann gibt es wirklich gute Musiker in allen Branchen,
die dafür leben.
Und
ich
finde es so schade, dass wir uns alles so beschränken dass wir nicht miteinander arbeiten wollen.
Ja.
Und es war so auch welche von den Popsängern waren so, ja, aber wieso willst du mit mir singen? Weil es gut sein kann.
Ja,
weil wir halt irgendwas finden, was uns beiden gefällt und
es braucht halt jemand, der daran glaubt, Ja, das freut mich so sehr, dass deine Leidenschaft dafür so belohnt wird, weil es ist auch total ansteckend. Man merkt wirklich, dass das von dir so eine Herzensangelegenheit hat. Und ich finde es toll, dass du auf diese Wagnisse eingehst, war einfach auch aus dem Grund, weil du es einfach spürst, dass es richtig sein kann.
Ja,
ja, toll.
Es war früher wieder immer eines. Ja, die Musicals jetzt. South Pacific.
Ja, eben. Das ist
alles für Open-Sänger.
Das kann man nicht belten.
Ja,
klar. Was ich auch bei dir so bewundere, ist, dass egal wie groß die Nachfrage nach dir in der Welt ist, die großen Bühnen, du immer wieder Zeit findest, hier auch in Tschechien zu singen und auch deinem Publikum hier Auftritte sowohl bei kleinen Festivals, auch im Nationaltheater schenkst. Also das ist dir auch wirklich wichtig, dass du hier nach wie vor präsent bist und nicht erst wiederkommst, wenn die internationale Karriere vorbei ist. Da gibt es ja auch Kollegen, die das so gemacht haben. Ne?
Na, ich habe Gott sei Dank, ich habe mit einer englischen Agentur angefangen, mit Asconas Hold 2008. Und sie sagten mir damals, okay, wir machen gerne mit, aber nur exklusiv. Mhm. Und ich war damals bei der tschechischen Agentur exklusiv. Und ich kam zu der Agentur und ich sagte, okay, es kam dieses Angebot und ich kann nicht wirklich Nein sagen, aber ich möchte gerne in Tschechien weiterziehen, wenn ihr das erlaubt. Und die waren sehr lieb und die sagten, ja, okay, verstehen wir. Es ist halt eine größere Agentur und es macht absolut für dich Sinn. Und haben es erlaubt, haben total mitgemacht, mit allem geholfen. Also ich sagte der englischen Agentur, okay, die Situation ist so, es wird mir wahnsinnig freuen, wenn ich dabei sein kann, aber ich kann die tschechische Agentur nicht ganz aufgeben.
Das heißt, Tschechien würdest du dort bei denen ausklammern?
Tschechien, Slowakei haben wir bei Kamerata behalten. Und es war, damals wollte ich nur nett sein, aber es war auch rückwirkend eine tolle Entscheidung, weil sie 100-mal mehr Kontakte haben. Und ich habe deshalb nicht den Kontakt mit Tschechien verloren.
Toll.
Was mir wichtig ist und was ich wirklich toll finde. Weil immer, wenn sich irgendwo ein Fenster öffnet, kann man gleich ein Konzert organisieren und es ist schön, auch zu Hause zu arbeiten zu können.
Und du rutscht jetzt langsam rein in dieses große, traditionsreiche Fach des tschechischen Sängers. Du machst jetzt die ganzen Nationalopern, was bei euch wirklich nur ausgewählte Sänger dann über Jahre hinweg auch singen. Du bist jetzt eben der Przemyśl in der Libusche oder Vladislav im Dalibor. Wie ist das, diese großen Schuhe dort anzuziehen und diese wirklich Nationalheiligtümer auf die Bühne zu bringen?
Ja, vor allem liebe ich die Musik.
Also die ist wirklich herrlich.
Ja. Smetana liegt mir so am Herzen. Ich wollte das schon immer singen und ich dachte nicht, dass die Stimme dafür geeignet wird, aber Gott sei Dank ist die ein bisschen höher geworden und jetzt geht's. Und ich hoffe, dass wir jetzt, ich denke, wir haben sogar langsam Pläne für das Geheimnis, Kalina, was wahrscheinlich meine tschechische Lieblingsrolle,
ja, das wäre deine Krönung,
ist und wird. Ja, ich bin sehr froh, dass es überhaupt geht und wieder wie vorher, wie wir gesprochen haben, ich habe viel Respekt für Leute, die das früher gesungen haben, aber es ist einfach meine Musik, es ist irgendwas, was mir gefällt und ich will es einfach singen und ich denke, ich kann es auch ein bisschen anders gestalten, weil ich von einem anderen Raum komme, dass ich jetzt wirklich ziemlich viel in der Welt gearbeitet habe und es gibt gute Traditionen und es gibt nicht so gute Traditionen. Ich denke, ich habe jetzt keine Angst, die Traditionen, die ich nicht so toll finde, einfach nicht nachmachen und einen neuen Weg immer zu finden. Und Geschichte wird sagen, ob das richtig war oder nicht. Aber ich denke, es könnte auch was davon haben. Ja. Du hast vorher von biblischen Liedern gesprochen. Das war unglaublich in dem Sinne, dass wir das mit Gary Matthewman, mit einem Engländer, aufgenommen haben. Und wir haben es vorher geprobt, wir haben vor der Aufnahme noch Konzerte gemacht. Und das ist auch eine Sache, die nur, denke ich, heutzutage passiert, dass wir alle irgendwas aufnehmen und dann ein Tournee damit machen. Mhm. Wobei früher war es immer so, dass man das 10 Jahre lang gesungen hat und dann konnte es man aufnehmen.
Ja, man musste erst beweisen, dass man es wert ist, ins Studio zu gehen.
Eins und zwei, man hat es wirklich besser drauf, weil man kann es einstudieren und man kommt nie ins Studio und liest vom Blatt, aber wenn das das erste Kontakt mit der Rolle ist oder mit dem Zyklus ist, dann kann es nie gut sein.
Yeah.
Das habe ich auch mit den Musicals gemerkt, weil ich kannte die Lieder seit Jahrzehnten, aber man hat sie einfach nicht drauf und man
nicht weiß, durchlebt auf der Bühne.
Wenn man die zum ersten Mal mit Orchester macht, kann man das mit Klavier 100 Mal machen, aber es wird nie so. Also das ist, was haben wir wieder abgelenkt?
Nein, das ist alles richtig. Das spielt ja alles zueinander.
aber wovon bin ich dort gelandet? Biblische Lieder. Biblische Lieder, dass wir das vorher geprobt haben. Und ich habe irgendwas gesungen, der Gary sagte, warte, was machst du da? Ja, was ist falsch? Ja, du hast dir ein, weiß nicht, Ritardando gemacht. Ja, das gehört doch. Ja, aber der Dvořák ist nicht geschrieben. Und ich hatte so viele Sachen im Ohr, halt von den Traditionen. Ja. Und ich fand es so cool, dass wir das halt mit einem Mensch einstudiert haben, der das, nicht, dass er die Sache nicht kannte, aber der
sie von wirklich Altlast,
vom Blatt gelesen hat und wollte sie come scritto machen.
Ja. Auch nicht schlecht. Ne?
Das ist wirklich gut und das ist etwas, was ich auch mit den Opernrollen gerne mache. Und selbstverständlich habe ich Aufnahmen, die ich 100 Mal gehört habe und ich habe Lieblingsaufnahmen, ich kenne die Aufnahmen, die ich nicht so viel mag. Mhm. Und ich denke, ich weiß, was Traditionen heißen und was man wie macht.
Aber du machst dich nicht verrückt damit.
Aber an der anderen Seite sind wir jetzt in einem ganz anderen Zeitpunkt und eigentlich in der ganzen Periode, wo wir tschechische Sachen aufnehmen konnten, war der eiserne Vorhang zu. Mhm. Und Sachen waren halt ganz anders und Leute hatten keinen Kontakt mit Ausland und keinen Einfluss. Und es gab oft, das habe ich in irgendeiner Biografie gelesen, dass er gerne mehr Bel Canto singen möchte, ein Bariton, ich werde ihn nicht nennen, und dass er aber nicht konnte, weil das Königsfach halt das tschechische Fach war. Und ich denke, oft fehlt mehr in dem tschechischen Fach das Bel Canto oder das andere. Und ich liebe die Aufnahme von Dalibor, von der Carnegie Hall. Mhm. Yves Köller dirigiert es, Nicolai Geda singt den Dalibor. Und es sind unglaubliche Leute. Alan Monk macht den König und Paul Plischka singt den Benesch. Und das sind halt alles Leute, die zum ersten Mal die Noten in die Hand gekriegt haben und
vielleicht auch nie einen Fuß in Tschechien gesetzt haben. Ja.
Und die das einfach so gesungen haben, wie es drin steht.
Und das ging gut, ja. Und
es klingt gut, es hat so viel mehr Phrasierung als viele Aufnahmen, die wir für heilig halten. Und ich sage jetzt absolut nicht, dass wir das immer falsch gemacht haben, aber ich denke, es gibt Raum für eine neue Ansicht.
Neue Eindrücke, ja.
Und ich will die Sachen auch für mich selbst neu erfinden und nicht, dass ich die Traditionen nicht folgen will, aber ich will sie nicht nur blind folgen, ich will überlegen, was es wert ist, zu folgen, was nicht.
Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du niemanden exkludieren willst, auch jetzt hier nationalistisch und so, sondern wirklich von allem dich bereichern willst, also von allen Eindrücken.
Genau, das will ich auch.
Sowieso, mach auf die Tasche, ja. Nein, aber wirklich auch von allen Eindrücken und positiven Einflüssen dich bereichern möchtest. Und das finde ich so fantastisch eben, dass man manchmal auch wirklich eben diese, sei es bei der Winterreise, den hochgeschätzten Fischer Dieske auch mal an die Seite stellt und mal guckt, wie singt das eben ein tschechischer Adam Plachetka. Ja? Und ich denke auch, das kann die Musik nur frisch halten und die Musik lebendig machen.
Man kann es schlecht finden.
Kann man, aber man kann auch einen Fischer Disco schlecht finden. Ja. Ne? Also da gibt es auch Sachen, die man kritisieren könnte, wenn man wollte. Ne? Aber
also ich denke, es ist wichtig, halt Sachen zu probieren, ich denke auch, wie du gesagt hast, dass es jetzt Vollkreis ist, ich denke auch, nett sein ist teilweise selfish, weil man weiß, dass es irgendwo irgendwie zurückkommt normalerweise.
Ja.
Und für mich ist es einfach ein einfacher Weg zu leben, aber es ist mir auch schon so viel mal passiert, dass ich unerwartet irgendwas von irgendjemandem so zurückbekommen habe, dass ich denke, Es ist einfach, man kriegt, was man gibt.
Ja, es ist genauso.
Also auch, und das denke ich mir bei den Stars, mit denen man kaum arbeiten kann, ich denke mir, warum? Was bringt das?
Richtig, letztendlich, sie beschränken sich selbst und machen es den anderen auch noch schwer. Ne?
Ja. Ich habe von einem ganz großen Falstaff gehört, ein ganz großer Bariton, der unfassbar war während der ganzen Probenperiode, als sie das gemacht haben, irgendwo. Und bei der Premiere ist ihm die Hose im dritten Akt runtergerutscht. Und der hat da die Hände gebunden und er konnte sie nie darauf ziehen. Und in dem Moment, wenn er beliebt ist, kommt gleich irgendjemand und macht das für ihn gemütlicher.
Aber keiner wollte.
Kam keiner.
Ja, es kommt alles zurück. Ja. Karma is a bitch, ja.
Das sagt auch meine Freundin. You can be a bitch or you can be bad, but you can't be both. Aber idealerweise muss man nicht mal eines davon sein.
Absolut. Was noch zu all dem dazukommt, als wäre das noch nicht genug für ein Sängerleben, du unterrichtest auch, du gibst Meisterkurse. Erzähl mal davon, das kam relativ früh auch schon auf dich zu, ne?
Es kam früh und jetzt muss ich ehrlich sagen, dass es nicht so intensiv ist. Ich unterrichte, wenn mich jemand fragt.
Ja, so kam ich auch jemand, zu dir mal, ich habe dich auch mal gefragt.
Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich gerne so gut, wie ich kann. Aber mittlerweile muss ich teilweise, würde ich sagen, nur neue Motivation finden, weil es halt schwer ist. Und immer, wenn man in wenn man offiziell unterrichtet, muss man immer Leute unterrichten, wo man sieht, dass es keinen Sinn macht.
Mhm, klar.
Und das finde ich wirklich deprimierend.
Ja, ja.
Weil als Lehrer am Konservatorium, an der Uni irgendwo, hat man die Verantwortlichkeit, jemandem zu sagen, du, tut mir leid, wir haben es 2 Jahre probiert, hör auf, lieber, weil es halt, du wirst nur unglücklich.
Ja.
Aber als bei Masterclass kannst du das einfach nicht machen. Also da muss man irgendwas verbessern, ja, was zu verbessern ist. Man kann neue Fenster öffnen, neue Ansichten, was ich toll finde, was mir am Anfang sehr gefallen hat. Aber das Schlimme ist, dass wenn man keinen langfristigen Kontakt mit den Leuten hat, kann man irgendwas beeinflussen, aber dann wird es wieder irgendwo anders distribuiert und man trifft sich nach einem Jahr und sagt wieder dasselbe, macht wieder dasselbe. Und es ist absolut nötig. Es geht nicht anders als immer die... Das ist das Schlimmste am Lehren. Es sind immer
dieselben
3 bis 5 ja. Sachen, ja. die man wiederholt ja, und um die sich handelt.
Klar. Aber die so elementär aber, sind, dass ja. man immer wieder drauf rumreiten muss.
Ja. Ja. Aber eigentlich muss ich sagen, dass ich davon ein bisschen deprimiert war und mache nicht so viel, wie ich früher gemacht habe. Und dabei hat sich Gatka in dem Fach sehr gut gefunden.
Sie unterrichtet auch,
ja. Die unterrichtet sehr viel. Die hat Leute, mit denen sie langfristig arbeitet. Mm. Und dazu macht sie noch Klassen, Masterklassen und alles Mögliches. Also ich überlasse das lieber ihr, weil ich sehe, dass sie das als wirklich...
mit Leidenschaft macht,
ja. Ja, absolut. Und dass sie das als... Sinn.
Ein Sinn.
Sinn.
Aha. Ja.
Bin trotzdem noch schneller als Google.
Sehr gut.
Und ich bin da mehr skeptischer, weil mein Professor war auch immer so, der sagte, ich bin nur hier, damit ich ab und zu irgendwas sage und Sie sollten die ganze Zeit zuhören und hoffen, dass irgendwas von mir kommt. Und ich habe immer noch diese Ansicht, dass man irgendwie verdienen muss.
Ja,
und ich denke, es ist auch richtig.
Ja, absolut.
Und Katka hat es gar nicht so und die investiert so viel Energie in jedem, den sie trifft und den sie lehrt. Und das kann ich einfach nicht. Ich denke, wenn ich nicht die Energie und das Potenzial in jemandem sehe, dann habe ich keine Not, mich selber zu motivieren.
Ja. Da ist auch die Zeit dann zu schade. Ne? Dafür gibt es so viele andere Projekte, in die man dann investieren kann. Ich meine, man muss es so sagen, es ist so. Du kannst ja auch nur die 24 Stunden aufteilen, wie jeder Mensch. Ne? Du kannst ja auch nicht was dranhängen. Ja.
Nee, ich habe jetzt mit einem Buben gearbeitet, der normalerweise mit Katka arbeitet und sie war lange weg. Und ich habe ihn 2-mal gesehen und ich muss sagen, ich war dann wirklich sehr positiv gelaunt, dass ich zu der 2. Stunde kam und dass er sich das wirklich alles überlegt hat. Der hat so viel nicht verändert, aber der hat sich so
eingelassen auf die neuen Sachen.
Ja. Und das motiviert einem, aber grundsätzlich... Ist das ein seltener Fall.
Ja, okay. Na, wer weiß, was noch kommt.
Ja.
Du bist ja wirklich noch so wahnsinnig jung, dass da alle Optionen noch für die nächsten 30, 40 Jahre offen sind. Ne?
Nein, ich bin wirklich nicht sicher, ob ich irgendwann mal an eine Uni lehren will, weil das ist halt die langfristige Arbeit muss so müde machen und es gibt nur den langsamen Weg, es gibt keinen schnelleren Weg. Das ist das Schlimmste.
Ja.
Und das ist das, was ich oft heutzutage bei Technik so schlimm finde, ist, dass viele Leute lehren, wie man die Fälle bedeckt oder versteckt, statt es ohne den Fällen zu lernen. Also jetzt, dieser Ton klingt so, also du musst das machen, dass es so nicht klingt. Na,
faken, ja.
Du musst es einfach nur so lange durchsingen, bis es funktioniert. Und es dauert viel länger und es
die viel Arbeit schwerer. Muss man machen, ja.
Aber dann am Ende hat man ein gutes Produkt. Ja, ja.
Worauf dürfen wir uns bei dir noch freuen? Was bringt die Zukunft? Welche Richtung, welche Fächer, welche Rollen, welche Experimente?
Mal schauen. Ich habe wirklich wenige Ahnung. Ich würde sagen, jetzt kann es in zwei Richtungen gehen. Entweder höher und mehr bel canto oder ein bisschen tiefer und dramatischer. Also entweder Verdi oder Wagner. Oder vielleicht gehen beide, aber ich fürchte, man muss sich wahrscheinlich nur einen auswählen, weil es wenige Leute gibt, die beides können.
Und weil das Schlimme ist, man immer so, auch nicht nur die Leute, auch die Kassendirektoren so in Fächern denken, nee, und man braucht ja dieses Label gleich.
Genau, ne? Das ja. noch dazu. Ja. Also mal schauen, ich habe jetzt gerade in Koschitz wieder in Sachs die drei Monologe gemacht.
Ach so, ja.
Und es gefällt, ich liebe Wagner, wenn ich das machen könnte. Und ich denke, dass der lyrische Wagner irgendwann mal kommen wird.
Also ein Wolfram jetzt,
Wolfram würde ich heute schon machen.
Sofort
hin, ja. Sachs würde ich noch warten, aber ich denke, es ist jetzt nichts Dramatisches. Es geht nur mehr um die Länge und
die Kondition.
Es könnte ein Weg sein, wie man in Lied reinkommt. Wolfram Sachs wahrscheinlich am Fortas könnten gut gehen. Ob es zu den dramatischen mal kommt, Wotan Teram und Holländer, mal schauen. Ein Korrepetitor sagte mir einmal, ja, Teram und singt man, wenn man nichts anderes singen kann. Und Holländer singt man, wenn man Teram und nicht mehr singen kann.
Ja, siehst du, aber dann hat man auch schon für die Zeit zwischen 50 und 60.
Ja, ne, es ist eine Einbahn. Es ist einfach, es ist brutal, absolut, diese Rollen. Ja. Und da lässt man wirklich alles.
Und danach drin. Ist der Figaro wahrscheinlich ja, nicht mehr drin oder der genau. Giovanni. Ne? Ja. Aber das Gute ist, du hast die Zeit noch vor dir. Wer weiß, wo es hingeht. Wir lassen uns überraschen.
Genau.
Lieber Adam, ich danke dir von Herzen für dieses so schöne Gespräch. Ich bin immer dein Fan gewesen, nach dem Gespräch noch mehr. Du hast so uns offen an deiner ganzen Welt teilhaben lassen. Das ist so bereichernd. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke für den Besuch und für die Einladung. Und schade, dass du nicht länger bleiben darfst.
Aber ja, die Weinflasche ist verlockend, aber einen anderen Mal sehr gern. Ich danke dir, Adam.
Danke, schönen Dank.
Dir auch, lieber.